2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, es ist Montag, der 26. August 2024, ja gute 50 Minuten nach 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört mich einen Tag nach unserer Bundesliga-Premiere in dieser Saison und der 0:2 Heimniederlage gegen den ersten FC Heidenheim. Die Tore für Heidenheim erzielten dabei Paul Wanner in der 66. Minute und Jan Schöppner in der 82. Minute. Ich darf heute wieder Luis vom Heidenheimer Fanradio begrüßen. Moin Luis.
Moin Michael.
Luis, schön, dass du wieder heute bei uns bist. Du hattest ja erwähnt im VDS, dass du als einziger von eurem Team vom Fanradio nach Hamburg reisen wirst, um das Spiel zu kommentieren. Wie ist es dir denn so ergangen auf der Hinreise?
Also es war auf jeden Fall ein sehr, sehr langer Tag für mich. Ich bin um 5 Uhr morgens aufgestanden und bin dann nach Heidenheim gefahren, beziehungsweise wurde gefahren. Und dann sind wir zusammen hoch nach Hamburg gedüst im neuen Sitzer. Das war eine sehr schöne Fahrt auf jeden Fall, aber auch eine sehr anstrengende Fahrt. Also an dem Tag hatte ich jetzt, glaube ich, 21 Stunden lang keinen richtigen Schlaf jetzt, weil ich danach auch noch nach Berlin weitergefahren bin nach dem Spiel. Also es war eine sehr aufregende Fahrt, aber natürlich mit dem Ergebnis dann auch eine sehr schöne aus unserer Sicht.
Ja, aber du bist jetzt wieder zu Hause, ne?
Ich bin jetzt gerade in Berlin tatsächlich.
Du bist aber noch in Berlin, wollte ich gerade sagen, sonst wäre es ja ein bisschen kurz in Berlin wahrscheinlich.
Nee, wir bleiben dann noch ein paar Tage. Ja, okay. Ich sitze gerade in einem Hotelzimmer und vor so einem Behelfs-Setup, aber das klappt alles.
Dafür klingt das aber sehr gut, finde ich.
Sehr schön.
Okay, und so vor Ort auch alles, also du nimmst dann ja auch auf der Haupttribüne Platz, bei den Medienplätzen sicherlich, ne?
Genau, das war alles wirklich auch, ich sag's mal so, erstligareif, also das war wirklich super. Ich muss auch sagen, alle Leute, die wir dort getroffen haben, waren auch sehr nett, waren sehr hilfsbereit, konnten uns auch bei Fragen weiterhelfen und es war wirklich ein sehr schönes Gefühl. Also ich habe mich dort sehr gut aufgehoben gefühlt und ich habe auch den Tim getroffen tatsächlich vom Millanton noch nach dem Spiel. War auch sehr schön, mit ihm noch zu quatschen.
Ne? Der sitzt ja dann auch dann da oben rum und... Genau. Macht die Notizen während des Spiels und genau. aber vielleicht nochmal vorab Glückwunsch. Ihr habt 2-1 am Donnerstag gewonnen. Also ihr habt zweimal gewonnen jetzt sozusagen in kurzer Zeit, aber erstmal vielleicht Glückwunsch auch zum Spiel, zum Sieg in Hecken. Da habt ihr 2-1 gewonnen. Du hast erzählt, du warst nicht da, aber wie war es denn so vom Gefühl her, so für dich, das mitzubekommen?
Also es war sehr unbeschreiblich, muss ich sagen. Also ich habe das Spiel, wie denke ich mal auch einige in Deutschland, dann noch im Livestream verfolgt, der dann ja noch sehr, der ein bisschen kurzfristig zustande gekommen ist, hatte ich das Gefühl. Aber ich war sehr froh, dass es diesen dann gab, auch wenn es da ein paar technische Probleme natürlich gab, die ja dann auch sehr in Medien thematisiert wurden. Aber vom Spiel jetzt mal gesehen war es wirklich ein, ja, was soll man da sagen? Europapokalsieg, das ist ein wunderschönes Gefühl. Es fühlt sich surreal an, dass man sagt, Heidenheim hat ein Europapokalspiel gewonnen. Aber das war's nun mal. Und ich bin jetzt wirklich auch sehr optimistisch, was das Rückspiel am kommenden Donnerstag angeht. Aber ja, es ist noch so ein bisschen unbeschreiblich, muss ich sagen. Und das wird wahrscheinlich noch mehr unbeschreiblich werden mit dem richtigen Ergebnis. Ne?
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Vor allen Dingen, wie ist es denn so, wenn ein ex-St. Paulianer sein erste Tor für euch schießt international mit Sörloth Conte? Ist ja auch, fand ich ganz lustig irgendwie.
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, Conte, ich habe es im vor dem Spiel-Podcast angesprochen, war ja auch einer, wo ich mir noch so ein bisschen unsicher war, wie er jetzt eingesetzt wird in der Saison, weil Heidenheim jetzt ja auch sich im Angriff sehr breit aufgestellt hat. Aber ich muss sagen, gerade jetzt gegen Hecken, aber auch, da werden wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen, im Spiel gegen St. Pauli, muss ich sagen, der spielt sich gerade so ein bisschen in mein Herz rein. Also richtig guter Mann, den wir dort geholt haben.
Ja, hat ja gestern auch, als er eingewechselt worden ist, noch für wichtige Aktionen bei euch gesorgt, würde ich sagen. Genau. Dann jetzt als zweites nochmal Glückwunsch dann zum Sieg gestern.
Dankeschön.
Wo wir jetzt auch hinkommen. Vielleicht nochmal vorab, bei uns hatte Ultra St. Pauli aufgerufen zur Saisoneröffnung und da wurde am Altonaer Balkon gegrillt und so weiter und dann ist halt ein Fanmarsch losgegangen von dort. Ich habe den auch noch gesehen. Ich stand vor der Domschenke in der Budapester und dann ist der auch an mir vorbeigegangen. Das habe ich noch mitbekommen, das Ganze. Genau, und ansonsten natürlich auch irgendwie, man hat die Spannung überall im Viertel irgendwie gemerkt, finde ich, vom ersten Bundesligaspiel seit 13 Jahren und auch im Stadion waren irgendwie alle so ein bisschen aufgeregt. Und gab wunderschönes Fahnenmeer in der Südkurve. Fand ich, wie hast du das wahrgenommen, so die Stimmung so um dich herum oder im Stadion?
Also ich muss auch sagen, weil du das gerade angesprochen hast, vorm Spiel bin ich auch mal ein bisschen durch die kleinen Gassen gelaufen um das Stadion herum und da hat man natürlich schon gemerkt, dass die Leute richtig Bock drauf haben und im Stadion hat sich das natürlich fortgesetzt. Also das Fahnenmeer, das hat mich sehr fasziniert, sowohl auf eurer Heimtribüne, aber auch auf allen anderen Tribünen hatte ich das Gefühl, dass dort wirklich sehr viel gemacht wurde, um da einen phänomenalen Empfang zu bieten. Und stimmungstechnisch muss ich sagen, war das ein richtig gutes Spiel und es hat sehr viel Spaß gemacht, da im Stadion zu sein. Also da auch sehr großen Respekt an eure Fanszene.
Ja. Du hast ja nun ein Jahr Vorsprung in der Bundesliga. Wie würdest du das so einordnen von der Stimmung her? Also können wir da zumindest schon mithalten in der Bundesliga?
Definitiv. Also ich muss sagen, St. Pauli, ich habe ja auch, glaube ich, vor dem Spiel angedeutet, dass ich mich sehr auf dieses Spiel gefreut habe. Und das liegt mitunter daran, weil ich halt von vielen Leuten mitbekomme, dass halt eben in diesem Stadion eine sehr gute Stimmung ist und die Fans da einfach alles dafür geben, dass auch jeder diesen Besuch in dem Stadion auch in Erinnerung hält. Und das hat sich auf jeden Fall bestätigt. Also stimmungstechnisch könnt ihr da auf jeden Fall, also bereichert ihr die Bundesliga auf jeden Fall.
Gut, dann können wir da schon mal einen Haken hintermachen. Und du hattest es ja auch vor dem Spielgespräch erzählt, dass bei euch so 2.500 Karten abgenommen worden sind. Das hat man auch gesehen. Also es war halt nicht ganz besetzt, euer Block. Was dann auch dazu führt, dass das Spiel nicht ausverkauft war, wenn irgendwie so bummelig 29.200, aber war dann ja auch erwartbar, dass es dann da so ein paar Lücken gibt natürlich im Auswärtsblock, ne?
Genau, also ich hatte ja auch schon vorher gesagt, es kann natürlich immer irgendwie Gründe geben, warum jetzt so ein Auswärtsblock nicht ausverkauft ist. Man muss bei Heidenheim natürlich auch sagen, obwohl in der letzten Saison da teilweise auch natürlich Rekorde aufgestellt wurden von Heidenheim, also halt so vereinsinterne Rekorde, was Auswärtsfahrer angeht, ist man das einfach auch gewohnt, dass die Heidenheimer Auswärtsblöcke nicht immer ganz voll sind. Das hat verschiedene Gründe. Gestern aber waren auf jeden Fall richtig viele da und ich finde, die haben auch ganz gut Stimmung gemacht. Also auf der Pressetribüne saßen die, also von der Pressetribüne aus gesehen, saß der Heidenheimer Block links von mir und da habe ich schon auch einiges gut mitbekommen und deswegen bin ich da auf jeden Fall auch, sage ich mal, sehr zufrieden mit dem Anhang, der da hochgekommen ist und auch danach und drumherum hat man gesehen, die haben auch diese Fahrt richtig genossen, also auch danach noch Hamburg zu genießen. Ich denke mal, das war auf jeden Fall für die Leute, die da waren, auch ein sehr schönes Erlebnis.
Noch einen Kommentar gesehen bei uns beim VDS bei der Folge und da hat auch jemand kommentiert, er macht dann Schweden und fährt dann direkt von Schweden aus nach Hamburg. Ich könnte mir vorstellen, es haben einige gemacht wahrscheinlich, ne? Weil das so von der Route also her gar nicht so doof ist irgendwie, ne?
Nö, also wenn man schon mal da oben ist, dann kann man das auf jeden Fall machen. In Schweden waren ja so um die 500 Fans auch dabei, weil da auch noch die Frage im ersten Podcast kam, wie viele da jetzt mitfahren. Da hatte ich noch keine Zahl, also um die 500 waren, glaube ich, dann in Göteborg. Und dann denke ich mal, wenn Leute da die Zeit haben, dann nehmen sie das auf jeden Fall mit, weil das war teilweise auch ein bisschen die Überlegung, ob das auch einige vom Funktionsteam machen. Einige sind, glaube ich, dann auch direkt nach Hamburg weitergefahren. Also das Equipment vom Fanradio zeugt, also vom Fanradio, das Mischpult, das wurde tatsächlich direkt von Göteborg nach Hamburg mitgenommen. Also haben einige gemacht.
Wurde eingeweiht international.
Das Mischpult. Genau.
Ja. Okay, dann lass uns doch mal zum Spiel gucken. Also vielleicht vorab bei uns gab es eine Änderung zum Pokalspiel in Halle. Lasritzka ist reingekommen, hatte ja auch in Halle Vorlage und Tor. Finn Stevens fand ich sah im Pokalspiel nicht ganz so gut aus und insofern ist Philipp Treu von seiner linken Seite auf die rechte gegangen. Hatte ich auch schon mal erzählt, dass er halt beide Seiten spielen kann auf der rechten und linken Verteidigerposition und Lasritzka ist auf seine angestammte linke Seite gegangen. Und ja, das war die Änderung bei uns. Bei euch war ja richtig viel los. Ihr habt ja einmal richtig durchgemischt nach dem Spiel in Hecken, ne?
Ja, also ich glaube, da ist es einfacher aufzuzählen, wer auf dem Platz geblieben ist, als diejenigen, die halt jetzt neu reingekommen sind. Also die einzigen, die vom Spiel gegen den BK Hecken noch dabei waren, das waren Sienza, Schöppner und Meinka. Und ansonsten die komplette Offensive, außer Sienza jetzt natürlich, wurde komplett neu aufgestellt. Verteidigung auch, Torwart, also unser Ersatzkeeper Frank Feller hat ja gegen Hecken sein Pflichtspieldebüt gefeiert.
Das habe ich gar nicht mitbekommen. Das ist ja genau, eigentlich übel, ne?
Sehr schön. Müller
eigentlich sozusagen, dass er da nicht dabei war, ne? Oder?
Wobei, also das ist so ein bisschen, wie man es jetzt halt sieht. Also auf der einen Seite kann man natürlich sagen, so Müller ist jetzt Stammkeeper. Andererseits Frank Feller ist halt Torwart aus der eigenen Jugend, hat auch jetzt immer so ein bisschen die Rolle als Tritttorwart auch hinter Vitus Eicher noch gehabt und ich denke mal, es war auch ein Zeichen der Wertschätzung einfach, dass er jetzt gegen Hecken spielen konnte und ich denke mal, so ein Müller, sollte Heidenheim sich für die Ligaphase qualifizieren, dann wird Müller da auch das ein oder andere Europapokalspiel noch mitnehmen. Okay. Aber es war auf jeden Fall auch mal ein Zeichen. Das habe ich bei Frank Schmidt häufiger als das Gefühl, dass er das auch geben wird oder geben will, dass man bei den Spielen von Heidenheim nicht mehr mit einer richtigen Startaufstellung rechnen soll, sondern dass man da wirklich auch die Breite vom Kader ausnutzt. Und das hat sich jetzt zumindest im Vergleich zwischen dem Spiel gegen Hecken und jetzt bei euch auf St. Pauli hat man das auf jeden Fall gemerkt.
Genau, ich hatte ja auch die Frage gestellt im VDS, so, hat das eventuelle Auswirkungen? Kann man gar nicht sagen, weil halt so viele neue waren. Also man kann erstmal sagen, es hat keine Auswirkungen, auch trotz der quasi das sozusagen der vielen Wechsel, ne? Also da war halt eine gute Mannschaft ja auf dem Feld am gestrigen Tage.
Genau. Ich hatte halt gedacht, dass sie auf jeden Fall die komplette Breite dann mal ausnutzen, was so im Kader ist, dass man da auch gut durchrotiert, und das hat haben sie auf jeden Fall gemacht. Also wie gesagt, 8 Änderungen in der Startelf inklusive Torwart, und klar, dass so ein Mainka bleibt, das ist, denke ich mal, gesetzt, weil er ist halt eben Kapitän, aber ansonsten wurde da munter durchrotiert.
Mhm. Ja, okay, verstehe ich. Gut, dann lass uns mal ein Spiel reingucken. Ja, wie hast du denn die erste Halbzeit so wahrgenommen aus eurer Warte?
Also, ich muss sagen, so in den ersten, ich sag jetzt mal 15, 20 Minuten, da war das Spiel relativ kontrolliert von Heidenheimer Sicht aus. Also ich habe so wahrgenommen, dass Heidenheim da das Spiel an sich gezogen hat. St. Pauli hat erstmal so ein bisschen abgewartet, und obwohl natürlich, wie gesagt, Heidenheim das Spiel kontrolliert hat, habe ich schon das Gefühl, dass wir schon Probleme hatten, wirklich auch gute Chancen zu kreieren. So der erste Schuss von Adrian Beck war das, glaube ich, der, das war so die gefährlichste Aktion, und
in der vierten Minute, ne?
Genau, und die war am Ende, naja, also es war jetzt auch nicht der gefährlichste Ball aufs Tor, muss man dann sagen.
Ist halt neben das Tor gegangen, so.
Genau. Und ich muss dann sagen, so Richtung Mitte der zweiten Halbzeit hat sich das dann ein bisschen verändert. Dann hatte, glaube ich, Connor Metcalf eine richtig gute Chance, wo Kevin Müller auf jeden Fall gefordert war. Ich fand, er hat da auch stark pariert. Natürlich könnte man sagen, Metcalf hätte den Schuss auch noch mal ein bisschen gefährlicher aufs Tor setzen können.
Ja, war halt, wie soll man sagen, Amateurfußball sagt man Mäusehammer. Also vielleicht nicht ganz so schlimm, aber genau. War auch sein schwächerer Fuß, müsste es gewesen sein. Aber er hat da keinen Druck hinterbekommen.
Ja, genau. Aber ich muss sagen, obwohl die Chance jetzt natürlich keinen Toreffekt hatte, hat es dafür einen Effekt auf das Spiel. Weil ich fand, ab da wurde St. Pauli dann auch ein bisschen sicherer. Heidenheim sind die Ideen ausgegangen. Und ich hatte da irgendwie dann das Gefühl, dass das Spiel, dass St. Pauli jetzt nicht die Überhand bekommt, aber dass das Spiel zumindest etwas ausgeglichener wird. Und das hat sich dann, finde ich, bis zur Halbzeit auf jeden Fall auch durchgezogen.
Also es gelang uns dann halt auch ein bisschen mehr, das war auch so ein, wie soll ich sagen, Spiel, so ein Element im Spiel, dass man halt also eure Sechser rausziehen wollte. Um da halt in der Mitte, zum Beispiel Smeed so Steckpässe, Eröffnungspässe machen kann, direkt in unseren Sturm. Und das hat ganz gut geklappt nachher.
Ja.
In der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit. Und man ist ja, also weiß ja auch jeder, dass Erik Smeed für uns ein total wichtiger Spieler ist, auch in der Spieleröffnung. Und das hat dann zunehmend immer besser geklappt, fand ich irgendwie. Ja.
Ja, also ich muss sagen, auch er, also der Smeed, der hat auch wirklich eine sehr wichtige Rolle gespielt, das habe ich auch so wahrgenommen. Also nicht nur wegen den Standards auch, aber auch wegen einfach den Pässen, die du gesagt hast. Und die sind dann halt auch im Zusammenspiel mit eurem Kapitän, sind die halt irgendwann immer gefährlicher auch zu Gila Wugi vorne gekommen, Eggestein auch, und zwischendurch.
Ja. Ich fand Eggestein auch echt gut. Also er hat sich oft tief fallen lassen, hat sich Bälle geholt, hat viele Bälle abklatschen lassen, auch auf unsere Mittelfeldspieler. Also sehr belebendes Element da vorne, den man einfach nicht nur als reinen Stürmer halt irgendwie sehen darf, glaube ich, ganz einfach.
Nö, also ich finde, das hat er, also meiner Wahrnehmung nach, war einfach auch gut, dieses Angriffsspiel nicht nur als Stürmer, der den Ball vorne bekommt, zu gestalten, also alleine zu gestalten mit Abschüssen, sondern auch einfach einen Ball mal abzulegen, vorne für Ideen zu sorgen. Und das fand ich, hat er, aber auch Gilavogie, finde ich, ganz gut gemacht.
Ja, also mal unabhängig davon, wie man so Chancen verwertet, finde ich trotzdem schon, dass die das gut miteinander machen, finde ich tatsächlich. Und man sieht ja auch die Stärken von Gilavogie, also auch wenn er so mal den Ball abtropfen lässt oder mit der Hacke weiterspielt und so weiter, das sieht schon ganz gut aus. Ich glaube, und da kommen wir gleich in die zweite Halbzeit rein, ist ja die Effizienz, die gerade in dem Spiel gefehlt hat bei uns. Es gab halt diesen Kopfball von Gila Wugi. So grob nach irgendwie 2 Minuten war das ja schon. War ein Smeed-Freistoß. Und man muss sagen, Gila Wugi ist da eigentlich frei vor Müller, ne? Nur dass er halt ein völlig falsches Timing hat leider für den Ball. Und ich glaube, es gibt Stürmer, die machen da vielleicht ein bisschen mehr draus.
Auf jeden Fall. Also ich habe ehrlich gesagt schon Angst gehabt, dass St. Pauli jetzt irgendwann mal einfach das Tor trifft. Ich glaube, ein Satz in meiner Reportage war, St. Pauli ist Millimeter davon entfernt, die Fehler von Heidenheim zu bestrafen. Und das war leider dann in der zweiten Halbzeit, da muss ich eigentlich auch die Defensive, die bei Heidenheim immer, finde ich, sehr stark ist, gerade auch für den Aufsteiger in der letzten Saison. Da, ich weiß nicht, enttäuscht, aber ich war zumindest so ein bisschen überrascht, dass gerade auch zum Beispiel ein Traoré, der, finde ich, trotzdem ein gutes Spiel gemacht hat, also ein, zwei, drei Situationen hatte, wo er richtig unaufmerksam war und die wurden dann halt eben manchmal fast bestraft. Zum Glück hat dann Kevin Müller auch nochmal die eine oder andere Situation gut entschärfen können, aber ich sag mal so, wenn jetzt die Effizienz bei euren Angreifern, dann wenn da noch ein bisschen was dazu kommt, dann denke ich mal, ist das erste Tor in dieser Bundesliga-Saison auch nicht mehr so weit entfernt.
Ja, ich fand, wir waren auch echt ganz dicht dran und ich habe eigentlich, bis zum 1-0 nie dran gedacht, dass das irgendwie in die Hose gehen könnte. Ich fand uns schon dann doch stark. Ich habe natürlich auch die Effizienzprobleme gesehen irgendwie, aber ich war mir relativ sicher, weil wir euch gut verteidigt haben bis zum Gegentor, dass das auch also gut klappen könnte. Und auch mit 0-0 hätte ich gerne gestartet natürlich. Also ja. Was wahrscheinlich vielleicht, was vielleicht auch in Ordnung gewesen wäre, wenn wir uns vielleicht nicht, wenn wir nicht gerade jetzt das erste Spiel hätten, wo wir dann wirklich auch echt extrem viel Lehrgeld gezahlt haben, glaube ich. Und Ding Dong, Werbung. Ja, unser lieber Partner, die Kehrwieder Kreativbrauerei, war Bären sammeln. Und zwar Heidelbeeren. Das Ergebnis dieses Sammelns könnt ihr ab sofort in der Blueberry-Fruchtgrose von Kehrwieder bewundern. Ich darf einmal aus dem Beschreibungstext zitieren. Die Blueberry-Fruchtgrose in der eleganten 0,75-Liter-Flasche ist das Ergebnis unserer Leidenschaft für außergewöhnliche Aromen und unsere Liebe zur Natur. Anfang Juli haben wir persönlich die besten Heidelbeeren geerntet, um ihre Frische und Qualität in unserer Braukunst gerecht zu werden. Nach traditioneller Methode haben wir die Blueberry-Gose in der Flasche vergoren, was ihr einen einzigartigen Charakter verleiht. Sie besticht durch eine hohe Trinkbarkeit, die sich in einem trockenen und fruchtigen Geschmacksprofil zeigt, begleitet von einer leichten, weißweinartigen Säure. Der relativ hohe Kohlensäuregehalt sorgt für eine feine, lebendige Perlage, die die Gose besonders erfrischend macht. Für den perfekten Genuss empfehlen wir, die Blueberry-Fruchtgose gut gekühlt zu trinken. So entfaltet sie ihre ganze Eleganz und eignet sich ideal als Aperitif an einem warmen Spätsommerabend. Der Alkoholgehalt beträgt 5% Volumenalkohol und ich sag da einfach mal Cheers. Alle spannenden Biere von Kehrwieder mit und ohne Alkohol findet ihr wie immer auf kehrwieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise und bitte denkt stets daran, Bier mit und ohne Alkohol verantwortungsvoll zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Genau, vielleicht reden wir direkt mal über euer Tor vielleicht. Also, wie soll ich sagen, das ist ja aus dem Standard, also aus einer Ecke bei uns entstanden, das Ganze. Und ich fand sogar die Chance, die wir da hatten durch die Ecke, die war ja sehr gut, hatte halt Müller gehalten oder abgewehrt. Und dann passiert da halt da sind sehr, sehr viele Spieler auf einem Haufen sozusagen. Und wir, können den Ball nicht kontrollieren. Und dann geht's bei euch unfassbar schnell nach vorne. Hatten wir ja auch schon besprochen, dass ihr da halt Augenmerk drauf habt, auf dieses vertikale Spiel. Und das hat man da sehr gut gesehen, wie schnell ihr einfach sozusagen den Ball nach vorne tragen könnt, ne?
Ja, auf jeden Fall. Man muss dazu sagen, vor dieser Chance von St. Pauli, die dann eben in das Tor gemündet ist von Heidenheim, hat Frank Schmidt ja auch zwei Wechsel vorgenommen, hat Pieringer und eben Conte reingebracht. Das waren so diese Offensivimpulse, wo ich mir auch dachte, das könnte jetzt vielleicht auch was werden, dass die beiden reinkommen. Und dann waren es die diesen Konter eben ja mehr oder weniger nach vorne getragen haben zusammen. Also Conte hat dann auf Pieringer gepasst. Pieringer hat dann wieder ein paar Meter gut gemacht, hat dann Conte wieder in der Mitte anspielen wollen. Und der sieht aber, dass in seinem Rücken noch Wanner auch ganz viel Platz hat und lässt den Ball dann so ein halb durch, halb gibt er dem noch, glaube ich, so einen kleinen Schub, dass der dann auch zu Wanner ankommt. Und ja, Wanner, Paul Wanner, der 18-Jährige, ist noch sehr jung, aber da war er auf jeden Fall schon abgeklärt genug, um den Ball dann einfach ins Tor zu schieben. Aber wirklich ein Bilderbuch-Konter, muss man einfach sagen.
Also, die macht er wie ein alter Hase, würde ich sagen. Und da haben wir, glaube ich, alle ein bisschen durch was der Wäsche geguckt, wie schnell das ging aus einer Chance für uns. und den Ball bei uns aus dem Tor rausholen. Das ging ja innerhalb von 12 Sekunden irgendwie so gefühlt. Und ja, aber ja, so kennt man den Schmidtschen Fußballstil ja irgendwie auch. Und das ist auch so gewollt. Und ja, ich hätte mir natürlich gewünscht, dass es da, es gab so Aktionen noch von Connor Metcalf, der mit einer Rückwärtsbewegung war. Es gab da noch eine Situation, ich weiß gar nicht, ob das gegen wen das war tatsächlich, ob das gegen Conte war. Da hätte er vielleicht sich eine gelbe Karte vielleicht möglicherweise ziehen können, um das zu unterbrechen noch. Da ist er eigentlich auch gut in solchen Situationen, sich da eine gelbe abzuholen, da ist er auch klug genug für, aber da kann man auch nicht quasi in den Zweikampf richtig rein, glaube ich.
Nee, das war auch so eine Situation, wo ich fast schon dachte, okay, das ist jetzt der Punkt, wo der Konter dann auch zu Ende ist, aber irgendwie konnten sie sich dann doch noch durchwuseln und vielleicht war es dann eben, weil Metcalf nicht mit der entscheidenden Aggressivität reingegangen ist, dass der Konter dann trotzdem noch zu Ende gegangen wurde. Ist natürlich immer so ein Abwägen, ob man da jetzt die gelbe Karte zieht oder nicht, aber so spät im Spiel bei so einem Konter, der wirklich dann gefährlich ist, wäre das vielleicht eine Option, die man dann auf jeden Fall ziehen kann. Aber ich denke mal, der Konter ist auch deswegen einfach gut nach vorne gekommen, weil naja, so ein bisschen überrumpelt, aber halt einfach auch, weil die drei da vorne das dann einfach sehr stark gemacht haben.
Genau, das war das 1-0. Ich muss noch mal ein Stück zurückgehen, weil ich halt eine ganz wichtige Sache unterschlagen habe. Wir hatten ja noch eine sehr, sehr große Chance in der, ja, was war das, 63. Minute. Das war eigentlich ganz toll gemacht von Irvine, der da über links doppelt und bis an die Grundlinie geht und dann, oder fast an die Grundlinie geht und den Ball rein bringt und Gilavogi kommt da fast noch ran. Ne? Also ja. Das war eigentlich aus unserer Sicht die größte Chance meines Erachtens in dem Spiel. Also da ist müsste der XG-Wert für diese Chance schon relativ hoch sein, glaube ich.
Ja, also zu der Chance, ich glaube, das war die Chance, wo dann mein Millimeterspruch tatsächlich auch gefallen ist, okay, in der Reportage. Mhm. Ja. Und der XG-Wert, ich habe parallel den Live-Ticker von der Bundesliga-Seite offen gemacht und da kam, ich weiß nicht, ob es nach der Chance war oder schon vorher, es war nach dem Tor, glaube ich, also nach dem 1-0, kam dann so eine Statistik mit den XG-Werten und die war bei St. Pauli, ich weiß gar nicht, was sie genau war, aber sie war auf jeden Fall wesentlich höher als bei Heidenheim. Mhm. Und naja, man hat es ja auch in den Überschriften gelesen, dass dann halt eben die Effizienz bei Heidenheim es entschieden hat. Und deswegen bin ich auch einfach, ich sag auch, dass jetzt quasi das ganze Spiel am Ende sehr, es war am Ende, würde ich sagen, schon verdient, aber es war trotzdem auch sehr glücklich, einfach weil man davor sich schon hätte ein Tor auffangen können, ganz würde einfach.
Auch sagen. Also auch von den Parametern her, so grob 6 Chancen bei uns, 3 bei euch, 2 habt ihr gemacht, also schon sehr effizient. Ansonsten sowas wie Laufleistung und auch gewonnene Zweikämpfe und gespielte Pässe und so, da sind wir schon eigentlich in den Parametern besser, aber das hilft dir alles nichts, wenn du dann halt die Tore nicht machst. Ne? Insofern, genau, vielleicht bei uns nochmal, es gab nochmal einen Dreifachwechsel bei uns. In der 76. Minute Saliaka ist reingekommen. Schön, dass der wieder fit ist. Wird sicherlich auch, wenn er jetzt gut trainiert, die Woche sicherlich bei Union Berlin spielen. Burkhalfa ist auf die 8 gegangen und Erfolayan hat den Sturm ergänzt. Insofern Gilavogi raus, Wagner auch und Ritzka auch. Ich für meinen Teil fand es ein bisschen zu spät, diese Einwechslung. Da hätte man halt schon vielleicht so 2-3 Minuten nach dem Gegentor oder direkt nach dem Gegentor halt schon reagieren können. Ich glaube, es hätte nochmal was bringen können. Auf jeden Fall, Blessin ist bei seinen 3-5-2 geblieben. Man hat ja mal so gemutmaßt, wenn es jetzt vielleicht wenn wir zurückliegen oder so, vielleicht wird's ein 3-4-3 und der bringt halt unsere Außenspieler rein mit Saad und mit Afolayan, aber er hat schon durchgezogen um 3-5-2 bis zum Ende. Ja. Wahrscheinlich auch, weil es da ja 1-0 stand und das haben wir ja auch gar nicht schlecht gemacht, wie gesagt, bis dahin.
Nee, gar nicht. Also ich muss dazu auch sagen, weil du es vorhin auch angesprochen hast, lange Zeit war es wirklich so, dass euer Team, eigentlich unserem Team, die Ideen wirklich geraubt hat. Ich war sehr beeindruckt davon, vielleicht lag es natürlich auch ein bisschen an ihm, aber ich war sehr beeindruckt davon, wie ihr zum Beispiel auch Bräunig aus dem Spiel rausgenommen habt. Also der konnte sehr wenige Bälle vorne tatsächlich festmachen.
Ne? Den hat man eigentlich gar nicht wahrgenommen so richtig.
Genau, also ich hatte immer das Gefühl, das ist natürlich dann auch das bisschen das Problem, dass er immer diese hohen Bälle bekommen hat, mit dem Rücken zum Tor. Aber andererseits habt ihr das auch nie zugelassen, dass er in einer gefährlicheren Position angespielt werden kann. Und das fand ich über lange Strecken echt gut. Und dann war es halt am Ende wirklich dieser eine Konter, der halt dann in der Schlussphase dann auch nicht den Deckel drauf gemacht hat. Aber ich hatte da so das Gefühl, das war dann so dieser Knackpunkt, wo dann vielleicht auch St. Pauli die Ideen so ein bisschen ausgegangen sind. Und genau, deswegen, aber ich muss sagen, bis dahin war das wirklich eine sehr, sehr gute Vorstellung und ich war wirklich sehr beeindruckt von der Leistung.
Ja, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass 1-0 hat ihm ein bisschen den Stecker gezogen, der Mannschaft.
Ja.
Die waren schon relativ so, oh, also wir waren eigentlich dran und jetzt, ja, Gegenzug dieses 1-0. Ich glaube, das hat was mit denen gemacht auch so ein bisschen. Und ja, gab aber ja noch ein zweites Tor für euch, eine Standardsituation, Ecke von rechts, Hohnsack auch eingewechselt, ne?
Mhm. Und, genau.
Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich kann da vielleicht unseren Torwart Vasi gar nicht so ganz doll aus der oder ganz groß aus der Pflicht nehmen, dass er da hätte vielleicht was machen können bei dem Tor. War so ein bisschen Gewusel im 5-Meter-Raum, aber der Ball geht halt durch zum langen Pfosten und da steht halt Jan Schöppner und macht ihn rein. Und auch da wieder, wo ich dachte, so, ja, okay, wieder aus dem Nichts irgendwie eigentlich so.
Ja. Ich fand es ganz lustig tatsächlich. Also ich, wie ich jetzt auch einen Torwart in die Pflicht nehme, das kann ich jetzt gar nicht so weit sagen. Also Schöppner stand da natürlich auch frei. Also wenn er den da so reinschieben kann, dann steht er da halt einfach auch sehr frei. Vor dem Eckball muss ich tatsächlich sagen, ich weiß nicht, ob ich die Situation aber falsch gelesen hatte. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Honsack gar nicht wusste, dass er jetzt für die Ecken zuständig ist, weil die Ausführung relativ lange gedauert hat und erstmal ziemlich lange keiner dort an der Eckfahne stand. Und dann ist Honsack ganz verwirrt zur Fahne gegangen und hat die Ecke dann reingetreten. Ne? Das fand ich irgendwie noch ganz amüsant, aber naja. Das Amüsante, wenn da noch ein Tor rauskommt, sage ich auch nicht nein.
Ja, das scheinen ja einige mit Ecken Probleme gehabt haben, diesen Spieltag in der zweiten Liga, wenn man mal schön guckt. Da sind ja auch so komische Sachen passiert. Naja, wie auch immer. Also genau, das war das 2-0 wieder so für mich aus dem Nichts leider. Aber ja, auch da brutale Effizienz. Und das war es dann natürlich. Aber es wusste auch jeder bei uns, dass es das dann vermutlich war. Also dass da nichts mehr kommen wird, großartig. Ja, geht man leider mit 0 Punkten in den zweiten Spieltag bei uns. Und trotzdem fand ich den ganzen Rahmen, das Wetter war toll, die Stimmung war gut. Wir waren kurz davor, was zu reißen. Also ja, letztendlich war es trotzdem ein guter, fände ich, erster Spieltag. Und wir müssen jetzt gucken, dass wir halt schnell irgendwie da die Lehren draus ziehen und vielleicht schon gegen Union Berlin besser machen, ganz einfach. Ja. Wie war deine Rückfahrt oder sozusagen deine Fahrt nach Berlin? Die ist ja dann relativ easy. Obwohl, nee, warte mal, da gibt es gerade Probleme, glaube ich sogar, ne, mit der Berlin-Strecke. Das dauert länger als genau. Eigentlich deswegen, normalerweise. Ne?
Deswegen habe ich nicht den Zug genommen, weil dadurch, dass das jetzt alles auch ein bisschen spontan entstanden ist, die Planung, ist halt Zugfahren, je spontaner man plant, ist es natürlich ein bisschen teurer auch. Ich habe tatsächlich einen Bus genommen. Und ja, das war halt eine Busfahrt bei Nacht. Davor sind wir noch ein bisschen mit dem Team durch St. Pauli geschlendert, noch an der Reeperbahn entlang. Einige haben noch was zu essen gesucht zu später Stunde. Und ich habe einfach versucht, noch ein bisschen Zeit totzuschlagen, bis da mein Bus gefahren ist. Und dann um 11:30, 4 Stunden nach Berlin. Aber das lief eigentlich alles relativ reibungslos. Ich war heute dafür ein bisschen platt natürlich, war einfach ein sehr langer Tag. Ja, okay. Aber es hat alles super geklappt. Und ich muss auch sagen, das nochmal abzuschließen, was diesen ganzen Trip auch nach St. Pauli angeht. Ich habe mich da wirklich, wie gesagt, sehr drauf gefreut. Und man hat ja manchmal so ein bisschen so die Angst, dass wenn man sich zu sehr auf was freut, dass dann die Erwartungshaltung so groß ist und man dann vielleicht in irgendeiner Form enttäuscht wird. Aber das war gar nicht der Fall, weil, wie gesagt, das Stadion hat richtig Lust gemacht. Das Spiel hat an sich auch richtig Lust gemacht. Da hat auch St. Pauli, die Fans und alles drumherum hatte auch seinen großen Anteil. Deswegen hat es auf jeden Fall meine Erwartungen so übertroffen. Und das kann ich auch mal sagen, danke an alle St. Pauli-Fans, die auch im Stadion waren, weil das war wirklich ein sehr großartiges Erlebnis für mich.
Ja, schön. Super. Ja, okay. Ja, gucken wir mal so ein bisschen bei euch in die Zukunft. So. Also, ihr spielt jetzt Donnerstag gegen Hecken, ja, das Rückspiel. Da geht mit einem 2-1 Vorsprung da rein. Wie ist denn so die Stimmung in Heidenheim jetzt so Richtung Rückspiel blickend? Ich meine, weil dieser Sprung in die Ligaphase ist ja ein großer, ist ja auch mit relativ viel Geld verbunden, so, ne?
Auf jeden Fall. Die Stimmung ist gerade jetzt auch bei uns im Team, aber natürlich auch bei den Fans sehr euphorisch. Also man freut sich da richtig drauf, vor allem, weil man jetzt halt eben diese Situation hat, dass man mit einer guten Ausgangslage ins Rückspiel geht. Also dieser Traum-Liga-Phase von der Conference League, der ist jetzt halt nicht nur irgendwie ein Traum, sondern der ist halt wirklich, der könnte jetzt Realität werden und das sogar mit einer guten Wahrscheinlichkeit. Und man malt sich schon aus so, also man träumt es natürlich trotzdem noch weiter, weil man überlegt halt, welche Gegner zum Beispiel dann auch in der Ligaphase kommen könnten. Da sind ja schon noch ein paar große Namen dabei, zum Beispiel Chelsea oder so.
Ja, cool.
Da muss man natürlich aber trotzdem aufpassen, weil noch ist dieses Spiel nicht gespielt und das ist halt eben auch nur ein Tordifferenz. Das kann natürlich dann mal schnell auch umarten. Ne? Trotzdem sind alle euphorisch und alle freuen sich auch auf das Spiel am Donnerstag und dann, je nachdem, wie es da ausgeht, gucken wir mal, wie es weitergeht. Frank Schmidt hat natürlich immer gesagt, das ist ein Spiel wie jedes andere auch. Das ist genauso wichtig wie das dann am Sonntag gegen Augsburg. Aber alle freuen sich auf jeden Fall drauf und nehmen diese Reise einfach mit.
Ich werde natürlich einen Blick auf euer Heimspiel gegen Augsburg vor allen Dingen auch werfen, weil wir dann auswärts bei Augsburg spielen in der Woche danach. Wir haben jetzt leider den Beginn gleich mit zwei Auswärtsspielen, also bei Union Berlin Freitag und dann auswärts bei Augsburg. Das ist natürlich ein bisschen unglücklich für uns, würde ich sagen. Aber genau, also da kann ich schon mal bei euch gucken Sonntag, was Augsburg so, wie die so reinkommen sozusagen. Ja, was glaubst du denn so bei euch, was diese Saison geht, mal unabhängig von dem internationalen Geschäft so? Also wie sieht's bei euch aus? Wo werdet ihr landen? Was ist deine Erwartungshaltung?
Weil ich versuche natürlich immer groß zu träumen, aber trotzdem tief zu stapeln. Also ich habe schon das Gefühl, dass in der Saison auch wieder es magisch sein kann, dass wir eine richtig gute Saison spielen und auch, ja, also ich habe das Gefühl, dass wir den Klassenerhalt auch schaffen, dass wir den auch wieder vorzeitig schaffen. Das ist so mein Gefühl, das habe ich jetzt aus den ersten Spielen so mitgenommen, weil eben auch diese, es ist nicht nur, dass man jetzt halt alle Pflichtspiele bisher gewonnen hat, was für Heidenheim zum Saisonauftakt auch schon was sehr Besonderes natürlich ist, sondern dass man auch einfach, ja, gezeigt hat, dass man mit schwierigen Situationen umgehen kann. Wie gesagt, man hat jetzt diese Mehrfachbelastung, man hat so schwierige Situationen, so schwierige Phasen wie jetzt gegen St. Pauli, wo man schon auch Glück hatte, aber man hat trotzdem auch geschafft, diese Situation zu überwinden. Und wenn das die Mannschaft wirklich durch die Saison ziehen kann, dann glaube ich auch, dass wir den Klassenerhalt auf jeden Fall schaffen. Was dann darüber möglich ist, das vermag ich gerade nur zu träumen, wenn nochmal eine Europapokalqualifikation rumkommt, sage ich nicht nein. Aber ich glaube, jeder im Verein sagt auch Priorität Nummer eins, das ist einfach wieder Klassenerhalt, so dass man in der nächsten Saison Bundesliga spielen kann. Und was darauf kommt, das ist einfach alles nur noch Bonus.
Ja, ihr habt ja darüber gesprochen, dass ihr eure ganze Offensive umgebaut habt, aber ich habe trotzdem irgendwie gestern auch gesehen, dass da ein sehr resilientes Team auf dem Platz ist, glaube ich, was so mit, auch wenn der Gegner mal phasenweise sehr viel besser ist, trotzdem dagegen angehen kann und die nötige Physis auch dafür mitbringen in Spielanlage, um das zu überwinden. Ne?
Und vor allem, dass man auch von der Bank zum Beispiel mal neue Impulse bringen kann. Man hat eine Offensive mit einem Wanner, mit einem Cienza, der gestern jetzt, natürlich im Vergleich zu den Spielen jetzt davor leider nicht so den größten Erfolg hatte, aber trotzdem hat er auch viele gute Aktionen gehabt. Aber man sieht dann halt eben, man kann so jemanden wie Cienza auswechseln für so einen Conte und der kann dann wieder das Spiel beleben, kann dann zusammen mit Traoré auf der rechten Seite dann wieder neue Ideen reinbringen. Und das ist natürlich ganz wichtig in so einer Saison, die unter Umständen sehr lang werden kann, dass man dann einfach nicht nur sagt, man nimmt Leute runter, um die zu schonen, damit die sich erholen können, sondern dass man dann auch Leute reinbringt, die zusätzlich nochmal neue Ideen auch bringen können. Und da habe ich schon das Gefühl, dass man da auf jeden Fall auch gut nachgebessert hat. Und deswegen bin ich auch sehr optimistisch für die Saison, weil die Wechsel, die wir jetzt hatten, also die Spielertransfers, die haben bisher in den wenigen Spielen, die es gab in der Saison natürlich, aber die haben bisher schon gezeigt, auch warum man sie verpflichtet hat. Und deswegen bin ich schon optimistisch für die Saison.
Ja, also Wanner scheint ja voll da zu sein. Cienza auch, wunderschönes Tor in Hecken geschossen. Scheint ja irgendwie angekommen zu sein bei euch schon. Ne? Also, ja. Genau. Ja, willst du sonst noch was loswerden zum Schluss, Luis?
Also ich glaube vom Spiel her an sich oder über Heidenheim, also ich muss sagen, ich freue mich sehr auf die Saison und ich freue mich auch, und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich hier in einem St. Pauli-Podcast bin, ich freue mich auch auf St. Pauli auf die Saison. Also das Spiel hat mir richtig viel Spaß gemacht, ich kann es nur nochmal wiederholen, aber mir liegt es einfach auch sehr am Herzen. Und deswegen, obwohl es jetzt nicht gereicht hat für die ersten drei Punkte, bin ich trotzdem zuversichtlich, dass das auf jeden Fall eine sehr interessante und auch sehr spannende Saison mit St. Pauli in der ersten Liga sein wird. Und ich würde mich sehr freuen auf jeden Fall, wenn ihr da für Furore sorgt und da einfach eine gute Saison spielt. Außer natürlich beim Rückspiel. Da kann es gerne so laufen wie jetzt hier am Millerntor.
Ja, ich habe gestern auch viel Gutes bei uns gesehen und ich weiß, wir haben sehr viele intelligente Spieler bei uns, die dann auch die richtigen Schlüsse draus ziehen. Insofern mache ich mir da jetzt auch noch gar keine Sorgen. Sondern freue mich auf das Spiel Freitagabend in Berlin. Gut, Luis, dann danke ich dir für die Zeit in den beiden Gesprächen und wünsche euch erstmal jetzt kurzfristig viel Erfolg gegen Hecken und ansonsten auch für die restliche Saison.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und wie gesagt, euch dann auch noch eine erfolgreiche Saison auf jeden Fall.
Ja, danke dir. Ja, und den Zuhörenden wünsche ich eine gute Fahrt und ein erfolgreiches Spiel in Berlin, so ihr denn zu den Glücklichen gehört, die ein Ticket erhalten haben. Ja, zu dem Spiel erwartet euch Yannick mit einem VDS-NDS und wir hören uns dann zum Heimspiel gegen einen Bundesligisten aus Leipzig wieder. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.